Hier ist der Daniel in einer weiteren Solo-Nummer zum Falloperary. Das Wort kann ich immer noch nicht wirklich gut aussprechen. Aber sprechen kann ich über den Film Suspiria. Und da kann ich euch auch in jedem Moment sagen, wessen Lieblingsfilm das ist. Da muss ich nur noch kurz meine Liste öffnen. Denn auswendig weiß ich es leider nicht. Aber jetzt bin ich schon soweit. Und Suspiria ist ein Lieblingsfilm von YYZ, einem Follower auf Letterboxd. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du mir hier zuhören solltest. Ja, bevor ich hier in die Kurzbesprechung einsteige, habe ich noch ein paar bisschen Feedback zu verkünden. Das fängt an mit dem Rainer. Auch dir eine schöne Grüße von hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Und zwar hat der sich zu das indische Tuch gemeldet und fand auch, wie ich, die Inszenierung vom indischen Tuch ziemlich gut gelungen und sagte, er hat es irgendwie als eine Parallele zum italienischen Giallo wahrgenommen, besonders diese Ego-Perspektive des Mörders, und fragte sich, ob da irgendjemand was Bekanntes, ein Einfluss. Ich meine, das auch an einer Stelle gelesen zu haben. Und er fragt noch weiter, wie eigentlich die Rezeption der deutschen Edgar-Wallace-Filme im Ausland war. Einerseits der Einfluss in Italien, andererseits die Tatsache, dass Tarantino sie wohl auch kennt, laut Daniel. Ja, genau, das hatte ich auch gelesen. Scheint nahezulegen, dass sie doch nicht ganz unbekannt im nicht deutschsprachigen Ausland waren. Weiß da jemand mehr? Also meine Recherchen haben das tatsächlich ergeben, dass das wohl durchaus ein respektabler Erfolg war. Wenn da jemand von euch mehr weiß, darf er oder sie sich gerne bei der Diskussion zu das indische Tuch einschalten. Camille hat sich zu Chungking Express zu Wort gemeldet und sagt dort, dass er die Stilistik des Films sehr schätzt. Er gibt mir recht, dass das ein Stilwechsel gibt innerhalb der beiden Episoden. Die zweite ist befreiter und tänzerischer, während die erste mehr Wackelkamera hat. Aber ihm gefällt es, und zwar sagt er, das Bild in ihren Bildern passen sie perfekt zu der Hyperaktivität, dem Getriebenen und den überwältigenden Lichtkaskaden und dem fragmentarischen Lebensstil dieser Stadt, in der alles möglich und doch unerreichbar und voller Irrationalität scheint. Ich liebe diesen Film. Sehr, sehr schön. Und dann auch der Rainer noch ein zweites Mal zu Harold und Maude, wo er Paula und mich scharf kritisiert und das ganz anders sieht, sagt, wir sind viel zu streng mit dem Film zugerichtet gegangen. Er hätte immer wieder das Bedürfnis gehabt, quasi dazwischen zu schreien, und wir hatten dann jetzt Glück, dass er es nur schriftlich äußern konnte. Das hat ihn ein bisschen gemäßigter gemacht. Aber vor allen Dingen sagt er, Harold and Maude ist zwar nicht einer meiner Letterboxd-Favoriten, in meiner Letterboxd-Favoritenliste, er ist aber dennoch einer der Filme, die ich sehr hoch halte. Er ist für mich auch ein melancholischer Feel-Good-Movie. Ich hatte ihn zum ersten Mal als Jugendlicher gesehen, und in dem Alter ist man für einen Film vermutlich auch etwas empfänglicher als in späteren Jahren. Für so einen Film habe ich mich verlesen. Ja, das glaube ich ganz gern. Ich habe da auch so meine Filme, die, wenn ich sie heute kennenlernen würde, vielleicht ich nicht mehr als die ganz große Kunst ansehen würde, und habe das da auch schon im Blog geschrieben. Ist wahrscheinlich einfach nicht not my cup of tea, aber ja, ich kann gut damit leben, dass andere Menschen diesen Film hochschätzen. Genauso nämlich wie Gekonnt planlos, dessen Lieblingsfilm es ja war, den wir da besprochen haben. Und der freute sich auch über die Besprechung und sagte, hey, wir steigern uns. Vielleicht besteht im nächsten Falloperary ja nochmal die Chance, dich bzw. euch richtig mit einem Film anzufixen. Damit bezieht er sich darauf, dass wir letztes Jahr Whiplash besprochen haben. Den Film, den mochten wir Jans und Janisch. Ich weiß gar nicht, also ich habe auf alle Fälle mit Paula geguckt, aber ich weiß gar nicht mehr, ob Paula damals mit den Film besprochen hat. Auch einer von seinen Lieblingsfilmen, den wir da sehr zerrissen haben. Und Lomilo hat auf uns eine iTunes-Rezension geschrieben, das Traumpaar der deutschen Kinopodcast-Szene. Paula und Daniel blicken auf Filme jedes Alters, jedes Genres ohne Berührungsängste und das ist jedes Mal erhellend und unterhaltsam. Schön. Ja, schön ist auch diese Rezension und wenn ihr auch mal vorgelesen werden wollt hier im Podcast, dann könnt ihr uns auch eine Rezension schreiben auf iTunes, das würde uns sehr, sehr freuen. Oder ihr meldet euch bei uns im Blog. Aber jetzt geht's zu Suspiria, dem Lieblingsfilm von YYZ. Da komme ich zu den Eckdaten. Der Film stammt von Dario Argento. Das ist ja auch so eine Hausnummer im Horrorfilm-Genre, die aber für mich tatsächlich bisher noch leeres Blatt ist komplett. Der Mann fing 1970 an mit dem Filmemachen. Sein erster Film ist Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. 1975 folgt Rosso, Die Farbe des Todes. 1977 dann Suspiria. Dazwischen immer Lücken. Ich habe nur so die bestbewertetsten mal rausgeschrieben. 1982 Tenebre, der kalte Hauch des Todes. 1985 Phänomena ist auch noch relativ bekannt, genau wie 87 Opera. Er hat in den 90ern weiter konsequent Filme gemacht, ein bisschen die Taktung runtergefahren, aber die haben alle sehr, sehr schlechte Bewertungen. 2001 Sleepless ist dann wieder ein bisschen angesehener und danach geht's auch wieder ziemlich mau weiter. Einige Filme folgten da noch. Sein bislang letzter Film ist Dracula 3D aus dem Jahr 2012 und der ist auch nicht sonderlich gut bewertet in der IMDb. Bei dem Drehbuch von Spiel mir das Lied vom Tod hat er übrigens auch in irgendeiner Form mitgewirkt, wie, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es fand ich spannend. Ein Budget von Suspiria konnte ich nicht herausfinden, aber die Besetzung, da spielt Jessica Harper Susie Bennion, Stefania Cassini spielt Sandra, Aelida Valli spielt Marie Tanner, Joan Bennett spielt Madame Planck oder Planck wahrscheinlich, es spielt nämlich in Deutschland. Das Genre ist Horror und vielleicht auch Giallo, wo wir beim Thema wären. Da kenne ich mich nicht so genau aus, da würde ich mich auf euer Feedback freuen. Und das Einspielergebnis lag in Italien bei 1,4 Milliarden Lire und in den USA bei 1,8 Millionen Dollar. Es war jetzt kein Kassenschlager, aber ich kann mir vorstellen, dass der sein Budget wieder reingeholt hat, wobei ich nicht weiß, was das Budget war. Sie hatten relativ aufwendige Bauten, aber da komme ich gleich zu. Denn zunächst nochmal die Handlung in 5 Sätzen. Susi ist Tänzerin. Und sie ist irgendwie eingeladen, an eine renommierte Tanzschule in Freiburg in Deutschland zu kommen. Und das tut sie auch. Und kommt da mitten in der Nacht bei einem Unwetter an. Aber als sie irgendwie klingelt, öffnet die Tür und eine junge Frau rennt weg und stammelt noch irgendwas Wahnsinniges. Und als Susi dann irgendwie nochmal klingelt oder so und kommt eine Stimme über die Gegensprechanlage, die ihr den Zutritt verwehrt, so dass sie nochmal in die Stadt in ein Hotel fährt. Wir wechseln dann die Perspektive und blicken auf diese Frau, die Junge, die da weggerannt ist von dieser Ballettschule und die bei einer Freundin übernachtet und der erzählt, wie bekloppt das alles ist, was sie da erlebt hat. Es war alles ganz wahnsinnig und absurd und sie kann es gar nicht in Worte fassen. Das kann sie dann aber vor allen Dingen auch nicht mehr, weil sie kurz darauf von einem Wesen, das wir nicht zurück Gesicht bekommen, außer seine grünen Augen und einen Arm, von dem wird es umgebracht, die gute Frau und ihre Mitbewohnerin gleich mit. In einer sehr blutigen Szene, da war sehr beeindruckend, was sie da alles an Effekten aufgefahren haben. Naja, aber wir folgen dann wieder Susi, die da in diese Schule kommt und da auch irgendwie komische Sachen erlebt. Also es geht ihr da nicht so super gut, sie wird krank und hat aber auch irgendwie Ja, die sind alle sehr, sehr strange, die Leute da. Außer eben dass Sandra, das ist quasi ihre beste Freundin, die ja, da, mit der sie da anfreunden, die sie auch so ein bisschen auf die Fährte bringt, dass da ja irgendwas im Busch ist in dieser Schule, aber auch Sandra muss dann für ihre Offenheit dran glauben. Und am Ende ja, geht dann Susi der Spur, die Sandra gelegt hat, nach und will herausfinden, was es mit dieser Ballettschule auf sich hat. Und wie das Ganze endet, das lasse ich hier mal offen, denn ja, den Film brauche ich nicht großartig zu spoilern. Ja, ich habe es eben schon gesagt, die Bauten, die Kulissen, die sind sehr interessant kombiniert mit den Farben und also der Beleuchtung und der Kamera. Das sind so wirklich die besten Aspekte des Films. Das alles hat einen super künstlichen Eindruck. Es ist alles in knallige Farben, total ja, verzerrte, total unrealistische, aber echt schöne und opulente Bauten. Also so wie diese Ballettschule aussieht, so sieht kein Haus in der Wirklichkeit aus, irgendwie außer vielleicht Neuschwanstein oder so. Ja, aber es ist dann alles alles auch in, ja, vor allen Dingen in Rot ist diese Schule dominiert, aber auch andere Farben wie Grün und Blau sind immer wieder leuchtend in dem Film eingesetzt. Und es gibt im ganzen Film so ein sehr künstliches Aussehen, aber es erzeugt auch so eine Stimmung, die ja, die ziemlich cool ist. Und wie gesagt, das kombiniert mit einer nicht durchweg immer exzellenten Kameraarbeit, aber durchaus einer interessanten Kameraarbeit. Mir ist so ein Shot im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel, wo Sandra, sie ist doch Sandra, nicht? Ja, genau, Sandra ist bei Susi im Zimmer und während, also Susi hat so ein Schlafmittel quasi bekommen und pennt da weg und Sandra ist wach und sie ist so in Panik, weil sie gemerkt hat, dass man ihr auf die Schliche gekommen ist, ihren Recherchen. Und während wir halt so Susi in diesem Zimmer sehen, steigt so die Kamera langsam an die Decke und bleibt mit einer Glühbirne im Vordergrund stehen. Und diese Glühbirne dominiert dann quasi das Bild. Und dann ist auch ganz klar, dass da irgendwas mit der passiert. Und natürlich, die geht dann auch gleich aus, die Glühbirne. Und das sind ja, einfach schöne Kamerabewegungen, die nicht immer irgendwie exzellent sind, aber manchmal sich da Herr Argento und sein Kameramann, den ich mir jetzt nicht notiert habe, vielleicht war es noch eine Kamerafrau, sich durchaus was gedacht haben. Die Dialoge sind teilweise, also das Schauspiel insgesamt ist teilweise echt schlecht, was aber gar nicht so schlimm ist, weil das sich sehr gut so in dieses Künstliche, das der ganze Film hat, eingliedert. Also es gibt so ein stimmiges Bild. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eben durch die Bank weg so gewollt ist oder tatsächlich auch irgendwie Unfähigkeit der Schauspielerinnen und Schauspieler war. Hauptsächlich Schauspielerinnen. Der Film ist sowohl bei den Guten als auch den Bösen dominiert von Frauen. Männer spielen kaum eine Rolle. Also ob die wirklich schlecht waren oder ob die eben bewusst so angeleitet wurden, dass sie möglichst plakativ und ja, gestelzt spielen, um eben diesem Gesamtbild quasi noch diese Komponente hinzuzufügen. Aber das klappt auf jeden Fall. Das wirkt wie aus einem Guss. Ja, der fängt die erste Mordszene, die ist halt echt mordsbrutal. Da haben sie wirklich was an Maske rausgeholt. Also Respekt, fand ich schon auch hart. Später wird's dann nicht mehr so. Das ist dann halt zum Beispiel, gibt's so eine eigentlich noch relativ brutale Szene, wo jemand von so einem Hund angefallen wird, aber so wie das geschnitten ist, merkst du halt die ganze Zeit, dass da der Hund keinen Menschen anfällt, sondern es wird immer so geschnitten, dass der Hund da zwar tatsächlich irgendwas zerfleischt, du quasi in der assoziative Schnitt wirkt, so dass du halt schon ziemlich eklig findest und denkst, der Hund zerfleischt ja jetzt einen Menschen, aber es ist halt immer so sehr auffällig geschnitten, dass halt eindeutig der Mensch und der Hund nie zusammen zu sehen sind, sondern so, dass sie dem halt irgendein Stück rohes Fleisch gegeben haben, was der dann zerfetzt und das dann so geschnitten haben, als würde der diesen Menschen zerfetzen. Das ist, hat mich eher amüsiert. Nach hinten raus wird es dann sogar immer dezenter und immer mauer. Es gibt noch so ein dramatisches Bild ganz zum Schluss, aber es ist irgendwie nicht mehr so krass wie der Anfang, der mich schon durchaus geschockt hat. Kombiniert mit der Musik, die immer, wenn es dann halt wirklich super spannend wird, kommt so ein, also ein total geiles Lied, was aber auch super scary ist, wo irgendwie auch der Gesang irgendwie immer so geschrien wird, aber nicht irgendwie Metal, sondern es ist mehr so von der Melodie wie so ein Kinderlied, aber dann irgendwie da geschrieene Lyrics, oder ich weiß nicht, ob da nur irgendwie auch La 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 in irgendeiner Form gesungen wird, so, aber es ist irgendwie ein total scary, total geiles Lied, also das hat schon alles vom Horrorfaktor richtig gut geklappt, so zumindest bis zur Hälfte des Films. Ja, da komme ich mich dann jetzt auch zum Negativen. Also als dann, was ich eben schon sagte, Sandra dran glauben muss, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil so der ganze Film folgt einer sehr, sehr klassischen Horrorfilm-Logik. Es ist irgendwie nie überraschend, wer jetzt sterben wird. Also es gibt, es fängt ja bei, ja, also von, wir kriegen am Anfang quasi eine Frau umgebracht, um uns die Gefahr zu verdeutlichen, dann eben hier Sandra als die Reflection von Susi, die dann umgebracht wird, um uns nochmal irgendwie einen Höhepunkt zu bieten und die Gefahr für Susi nochmal zu verdeutlichen. Und wie es dann am Ende mit Susi ausgeht, verrate ich euch nicht, aber wie gesagt, es bleibt sehr klassisch. Ja, aber dieser Tod von Sandra, den fand ich dann doch ziemlich ja, nicht so toll. Das ist zu sehr Horrorfilm Klischees, die da durchziehen. Also die Frau ist halt komplett hysterisch und macht einen dummen Fehler nach dem anderen. Zum Beispiel ist sie dann irgendwie in so einem Raum, in dem jemand versucht reinzukommen, mit dem er ein Messer durch den Türschlitz steckt und versucht, den Riegel hochzuschieben, und sie müsste eigentlich nichts anderes machen, als irgendwie den Riegel runterdrücken, und sie wäre sicher in dem Raum, aber stattdessen meint sie, sie muss dann durchs Fenster klettern, und auf der anderen Seite des Fensters meint sie dann auch nicht nach unten gucken zu müssen, sondern springt einfach runter und landet dann in so scharfen Drähten, in denen sie dann verendet. Und das, wie gesagt, das hat mich jetzt nicht überzeugt, sondern das ist wieder so dieses, mein altes Credo, dumme Protagonisten, die dumme Sachen tun. Da kann ich nicht mehr mitfiebern. Wenn der Horrorfilm, der will halt drauf aus, dass ich alles, also mich zu schocken, will irgendwie an meine Ängste ran, aber ich kann nicht irgendwie mit einer Protagonistin mit Angst haben, die ganze Zeit sich dumm verhält. Dann denke ich nur so, ah, Mann, stirb endlich, du hast es nicht anders verdient. Und ja, das Finale, da ist zwar nicht mehr irgendwie so mit Dummheit agiert, aber es ist irgendwie, das fand ich dann trotzdem auch ziemlich underwhelming. Es war, sie haben so viel groß aufgebaut und dann war es irgendwie am Ende doch relativ schnell und einfach gelöst. Wie, das sage ich jetzt einfach mal nicht. Könnt ihr euch anschauen, denn Suspiria ist trotz allem sehenswert. Ich finde ihn jetzt wieder nicht irgendwie prickelnd oder ein Meisterwerk. Das ist so ein bisschen bisher in meinem Followbrary. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das hier ausstrahlen werde, aber bislang ist so tatsächlich so ein bisschen das Fazit, dass ich noch keinen Film gesehen habe, der mich irgendwie umgehauen hat. Aber auch der war wieder ganz cool hier. Sehenswert, besonders audiovisuell ein Genuss, soweit man das von einem Horrorfilm sagen kann. Ich gebe ihm 3,5 Sterne und ein Herz. Und ihr hört mich bald wieder. Tschüss.